Guck, hallo, moin, servus. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie und der Liberation. Heute gibt es ein Gespräch mit Melina Jordan. Sie war Mitglied in einem Jugendbürgerrat der Schweiz, der sich Zukunftsrat U24 nannte, also explizit Jugendliche und junge Erwachsene beraten lassen wollte. Das Thema war die psychische Gesundheit der jungen Bevölkerung. Wie es zu diesem Thema kam, wie die 80 ausgelosten Zukunftsräte gearbeitet haben und wie zufrieden sie mit dem Ergebnis sind, jedenfalls aus ihrer Sicht, erzählt uns also gleich Melina Jordan. Ich muss mich an dieser Stelle vorab entschuldigen, denn es hat ewig gedauert, bis ich dieses Gespräch jetzt hier heute rausbringe. Wir haben es bereits Anfang des Jahres aufgezeichnet. Es gab damals noch zwei andere Gespräche in der Pipeline, die sind auch in der Zwischenzeit erschienen. Es gab Probleme mit einer Dateiaufnahme und dieses technische Problem dann zu lösen, habe ich, wie das ja bei manchen Menschen vorkommen soll, ewig vor mir hergeschoben. Und es waren diverse andere Sachen. Also, liebe Frau Jordan, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich es nicht geschafft habe, unser Gespräch zeitnah zu veröffentlichen. Aber ich verspreche Ihnen jetzt, dass ich dafür umso mehr für dieses Gespräch werben werde. Im Anschluss daran gibt es dann noch Anmerkungen zu einem Vortrag und zum Bürgerrat-Forum gegen Fakes, der im September 2024 seine Ergebnisse an Bundesinnenministerin Faeser übergeben hat. Nun aber erstmal das Gespräch mit Melina Jordan. So, sehr schön, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben. Herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind oder der Einladung Ihrer Organisation, die weitergegeben hat. Damit wir starten können, damit alle wissen, mit wem man es hier zu tun hat. Was wollen Sie uns denn über sich verraten oder was können Sie über sich verraten, wer Sie sind?
Also, mein Name ist Melina Jordan. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Schweizerin, also ich bin hier aufgewachsen und geboren. Und ich arbeite als Fachfrau Gesundheit, also Krankenschwester eigentlich. Und ja, mir ist das Thema, also ich fand es einfach spannend, aber ich glaube, wir erklären später noch, wie das genau dazu gekommen ist. Genau, das ist einfach alles von mir so ungefähr.
Okay, würden Sie sich als politisch engagiert oder interessiert bezeichnen?
Interessiert auf jeden Fall, aber vor allem jetzt durch den Zukunftsrat. Also davor konnte ich eigentlich nicht viel damit anfangen. Ich konnte mich davor zwar als Feministin identifizieren, aber jetzt nicht irgendwie im weiteren Sinne irgendwie parteiisch oder so. Also ja, nur in dem Sinne.
Wie haben Sie denn dann das erste Mal vom Zukunftsrat erfahren? Kam das tatsächlich, als Sie ausgelost wurden und in irgendeiner Form benachrichtigt wurden? Oder war das vorher schon großes Thema in Medien oder haben Sie das irgendwo anders schon erfahren?
Ich habe noch nie was davon gehört. Also bevor ich den Brief oder auch die E-Mail bekommen habe. Es kam ganz plötzlich und ich wusste auch nicht, was es ist. Und ich hatte mich auch nicht wirklich informiert und dann habe ich an der Umfrage teilgenommen und ich war auch ziemlich geschockt, wo ich dann wie so ausgelost wurde, weil ich hatte auch Angst davor, was mich da erwartet. Ja, aber ich habe davor nichts gehört und ich habe es auch nirgendwo in den Medien gesehen, also war ganz planlos.
Dann sagen Sie noch mal kurz, wie war denn dieser Erstkontakt? Also Sie haben einen Brief bekommen, weil was ich aus Bürgerräten und diesem anderen Modell Planungszellen kenne, ist, dass viele den erstmal für einen Fake halten, sagen, hä, wer will da was von mir und den nicht beachten oder wegwerfen oder so. Wie war das denn bei Ihnen?
Genau, also ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher, ob es eine E-Mail oder ein Brief war, aber es war wie so eine Art Kontakt, der vorgeschlagen hatte, also man könnte eine Umfrage ausfüllen, die bis zu 20 Minuten lang geht. Und ich, keine Ahnung, ich dachte mir irgendwie, ja, wieso nicht? Hab ja Zeit. Hatte dann doch unterschätzt, wie lange es ging, weil es natürlich sehr, ja, es ging um politische Fragen. Und da hatte ich ja nicht so die größte Ahnung davon. Und dann musste ich mir auch wirklich die Zeit dafür nehmen. Und ja, wo es dann auch fertig war, dann war ich auch, ja, ich wusste nicht, wo das hinführt. Also,
ja. Genau. Das heißt, der Erstkontakt war zunächst mal nur die Einladung zu der Abstimmung über die Themen. Genau. Verstehe ich das richtig? Also da hieß es ja, waren 20.000 junge Menschen eingeladen, selber zu bestimmen, welches Thema beraten werden soll.
Genau, also vorerst war das, glaube ich, und dann konnte man auch am Ende auswählen, ob man sich denn das so bereit fühlen würde, in diesem Zukunftsrat teilzunehmen. Und da hatte ich halt so, ja, ich dachte eben nicht, dass ich gewählt werde und da habe ich Ja gemacht, also Ja ausgewählt. Also.
Okay, das heißt, die wirkliche Auslosung zur Teilnahme, die war dann sozusagen der zweite Schritt aus allen, die hier irgendwie schon mal bekundet haben, dass sie sich das grundsätzlich vorstellen könnten.
Genau, genau.
Und wenn Sie sagen, Sie haben von diesem Zukunftsrat vorher nichts gehört, ist denn der Begriff Bürgerinnenrat in der Schweiz Ihnen geläufig gewesen? Ist das dort eine Methode, die man inzwischen ab und an antrifft? Oder ist das gesamte Verfahren, dass man Menschen auslost, die dann irgendwas beraten sollen, für Sie neu gewesen?
Es war neu für mich, aber das vermute ich auch, weil ich halt nicht so viel mit Politik in Kontakt gekommen war bis zu dem Zeitpunkt. Also ich habe mich nicht damit befasst. Es war nicht so mein Themengebiet. Ich habe mich auch nicht so dafür interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin mir sicher, dass es das auch, also das gab es natürlich auch früher, aber eben, ich wusste nichts davon. Und ich wusste auch nicht wirklich, was es ist. Genau.
Das Thema, um das es dann ging, ist ja psychische Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie selber diesem Thema zugeneigt sind, wenn Sie sagen, dass Sie als Krankenschwester arbeiten.
Genau, ja, genau deswegen wollte ich es auch. Es gab noch ein paar andere Themen, ich weiß gar nicht, welche noch dabei waren, das sieht man aber, glaube ich, in den, im Booklet von den Handlungsempfehlungen. Genau, aber ich dachte mir, weil ich ja auch das, also so das grobe Fachwissen aus der Ausbildung dazu auch besitze und auch in meinem Umfeld durch mein Alter auch wahrnehme, wie das eigentlich, wie drastisch sich das verändert hat in den letzten Jahren, also wie schlecht es eigentlich auch manchen Freunden von mir ging, da dachte ich mir auch, ja, das passt am besten und dann könnte ich mich auch am besten damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wäre jetzt auch ein anderes Thema gewählt worden, dann hätte ich vielleicht auch wieder einen Rückzug gemacht, weil ich mich eben nicht so gut mit den anderen verbinden konnte, mit den anderen Themen. Genau.
Haben Sie dann auch umgekehrt gemerkt, dass die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch speziell sich sozusagen für dieses Thema interessiert haben? Oder waren da auch Leute dabei, die sagten, ach naja, eigentlich hätte mich Nachhaltigkeit oder so soziale Gerechtigkeit irgendwas anderes mehr interessiert, aber ich lasse mich jetzt mal darauf ein. Also waren Sie sozusagen alle in dem Thema besonders engagiert oder würden Sie sagen, nee, da war eine bunte Mischung dabei, auch Leute, die mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel anfangen konnten und die haben dann ja eben eine ganz andere Sichtweise vielleicht eingebracht?
Ja, also es war eigentlich so, am ersten Wochenende hatten wir auch wie so eine Abstimmung, also naja, nicht Abstimmung. Wir wollten einfach gucken, wer wirklich das Thema haben wollte und wer nicht von den Zukunftsleuten, die dann anwesend waren. Und dann, also es war ja alle anwesend, aber ich meine nur von den Leuten, die dann dort waren, wer eigentlich alles dafür abgestimmt hatte. Und da dachte ich mir auch, dass einige das Thema eigentlich gar nicht wollten, aber durch diese Auseinandersetzung und durch die Inputs von den Experten kam es mir so vor, als hätte jeder wirklich Interesse daran und es wird sich jeder auch wirklich darum sorgen, wie es jetzt unserer Gesellschaft, unserer jungen Gesellschaft vor allem geht. Und dadurch, dass wir auch diese Handlungsempfehlungen in verschiedene Unterthemen untergliedert hatten, also sei es jetzt Schule oder eben Bildung oder Arbeit oder Gesellschaft allgemein, da konnten sich auch die Leute besser damit auseinandersetzen, besser gesagt, damit besser arbeiten, weil sie auch mehr interessierte in ihrem Fachbereich. Und bei mir war das vor allem auch die Schule und Bildung, weil ich auch selber eine Schülerin bin und das am besten so mitbekommen hatte. Ja, ich denke, das war auch ein ganz wichtiger Punkt daran.
Sie sagten ja schon, Sie haben selber gemerkt, dass das Thema virulent ist, dass das aktuell ist. In den Empfehlungen und auch mit Pressemitteilungen ist regelrecht von einer Mental Health Krise die Rede. Können Sie das so ein bisschen aus Ihrer persönlichen Erfahrung mal beschreiben? Also wie äußert sich das? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist eine Mental Health Krise bei der jungen Generation aktuell?
Ja, also ich bin ja noch nicht lange aus der Sekundarschule raus und da hat es eigentlich schon angefangen. Und da konnte man einfach wahrnehmen, wie es den Leuten nicht gut ging. Sie hatten Leistungsstress und auch die Anforderungen, die man ja heutzutage an die Jugend hat, sind ja enorm. Oder auch die Berufswahl, das war auch ein sehr, ja, schlimmer Punkt, würde ich sagen, weil die Leute sich für Berufe entschieden hatten, die sie dann gar nicht machen wollten, weil sie eben so einen Druck hatten und dann wie so in ein Loch fielen, besonders wenn sie irgendwie ein 10. Schuljahr oder so absolvierten mussten, damit sie etwas haben. Und dann später auch bei der Arbeitsstelle hatte ich das auch mitbekommen, da ich nämlich auf einer Corona-Station gearbeitet hatte. Ich hatte nämlich noch ein Praktikum gemacht, bevor ich meine Lehre angefangen hatte, ebenfalls als Fachfrau Gesundheit in dem Sinne, also ein Pflegepraktikum. Und da hatte ich eben auf der Corona-Station gearbeitet und da hat man natürlich auch mitbekommen, wie die anderen Lehrlinge das sich sehr zu Herzen nahmen. Und es war halt keine einfache Situation, diese Leute da zu sehen, wie es ihnen geht, wie es um sie steht und sich auch um sie zu pflegen. Also allgemein, ich denke auch in meinem Berufsalltag und in meiner Ausbildung gibt es schon sehr viele Leute, wo die psychische Gesundheit einfach nicht gut steht. Und das daher habe ich es auch am besten mitbekommen. Und in meinem Umfeld allgemein sehe ich auch eben genau wegen dem Leistungsdruck, auch jetzt in der Lehre oder einfach in dem schweren Alter, das wir haben, das ja vor allem mit der Identitätsfindung zusammenhängt. Also es gibt da so viele Faktoren, wo da mitspielen, besonders auch die sozialen Medien, die auch sehr prägend sind. Also ich könnte noch ewige Punkte aufzählen, aber das wären so die gröbsten, die ich jetzt erwähnt hätte. Genau.
Dann geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick, wie jetzt die Arbeitsweise war. Also die Rahmendaten sind ja, Sie haben an 3 Wochenenden getagt, im Abstand wahrscheinlich von ungefähr 4 Wochen, also jedenfalls in jedem Monat einmal. Sie
Genau.
haben in 3 Sprachregionen getagt. Wie können wir uns das vorstellen, wenn da 80 Menschen zusammenkommen, die sich ja wohl alle nicht kennen? Wie ist das gelaufen?
Nun, also anfangs waren wir alle sehr nervös und schüchtern irgendwie, weil ich meine, wir kannten uns nicht und wir hatten auch verschiedene. Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass man in den Gesprächen auch die verschiedenen politischen Ausrichtungen bemerkt hatte, also dass manche vielleicht eher ein bisschen rechts und ein bisschen links ausgerichtet waren, was ja auch komplett in Ordnung ist, das braucht sie ja auch für einen Bürgerinnenrat. Aber ja, das war anfangs vielleicht schwer so für die Gespräche, weil man halt nicht wusste, okay, was ist jetzt für ihn am wichtigsten oder für mich. Genau, das war etwas. Und es war auch so krass zu sehen, wie das wirklich in all diese 3 Sprachen übersetzt wurde, also wie das organisiert war. Das war wirklich
Also
sehr bewundernswert.
Sie hatten Dolmetscher im Ohr oder wie lief das?
Ja, genau, wir hatten wie so Kopfhörer eigentlich. Und da konnte man immer so ich weiß gar nicht, wie es heißt, also einfach switchen von den Sprachen. Und das war wirklich, also mega krass. Und hinter uns saßen dann mega viele Leute, die es eben die ganze Zeit, also zeitnah übersetzt hatten. Also da war ich auch sehr dankbar für, weil ich bin jetzt nicht die beste Französisch oder Italienisch Sprecherin, würde ich jetzt sagen. Genau, also ich kann da eigentlich nur Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch und deswegen war ich auch sehr dankbar dafür. Und ja.
Okay, das heißt, dann sind Sie jetzt da zusammengekommen, es wurde übersetzt. Haben Sie denn sozusagen immer im großen Plenum zusammengesessen oder haben Sie so kleine Tischgruppen gebildet, um sich kennenzulernen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das erste Wochenende war noch viel Zuhören. Durch eben die Experten und Stakeholder, die da waren und uns die Sachen erklärt hatten, uns die Daten aufgezeigt hatten, die sie hatten zu dem Zeitpunkt, einfach um uns aufzuzeigen, wie es überhaupt darum steht und wieso wir das überhaupt machen. Und an den nächsten 2 Wochenenden ging es wirklich darum, um das Machen. Und da saßen wir eigentlich nur in den Gruppen zusammen, also in so Dreier-, Vierer-Gruppen, haben uns eben diese Handlungsempfehlungen überlegt und daran gearbeitet und auch immer wieder gewechselt, also dass wir nicht mit den gleichen Leuten arbeiten und dass da auch wirklich etwas Gutes und etwas, ja, von einem breiten Spektrum eigentlich zusammenkommen könnte. Genau.
Das heißt, auch in diesen kleinen Gruppen ist dann für Sie übersetzt worden, wenn Sie das brauchten.
Genau. Also es war auch manchmal jemand dabei, der übersetzt hatte, aber die meisten hatten sich schon so zusammengesetzt, dass man eigentlich die gleichen Sprachen beherrschen konnte oder wenigstens Englisch und sich gegenseitig übersetzen konnte. Oder es war wie so jemand dabei, wo eben auch Zukunftsstaat war, aber Französisch konnte und Englisch oder und Deutsch und dann das Ganze übersetzen konnte. Also es war eigentlich ziemlich gut, finde ich.
Das heißt, Sie haben sich Ihre Gesprächsgruppen selber ausgesucht jeweils? Oder wie
Ja,
stelle ich mir das
eigentlich
vor?
schon. Genau, weil das fand ich auch wichtig, weil ich meine, es gibt Sachen, die uns eben persönlich wichtiger sind wie andere oder mit denen wir uns eben besser auseinandersetzen können, wie zum Beispiel bei mir und die Schule und Bildung. Und da war ich auch froh drum, dass ich mich jetzt nicht an einen anderen Ort zwingen musste. Manchmal haben sie uns schon wie so ein bisschen, ja, motiviert, vielleicht auch etwas anderes auszuprobieren, aber es war noch immer uns überlassen. Also wir wurden hier nicht gezwungen oder so.
Das heißt, die Gruppen waren dann sozusagen nach Unterthemen gegliedert und Sie haben überlegt, wo würde ich gerne mitarbeiten, was interessiert
Genau,
mich, stelle ich mir.
ja.
Ah ja, okay. Und jetzt in diesen Beratungen, wenn Sie sagen, zum Teil wurde auch übersetzt oder ich stelle mir vor, das ist dann auch in einem großen Raum, haben Sie sich denn da manchmal vielleicht beobachtet gefühlt oder kann man das dann ausblenden und Sie können sich wirklich darauf fokussieren mit den 3, 4 anderen, mit denen Sie da zusammensitzen, so? Ja, man ist ja vielleicht auch mal vertraulich, gerade wenn es um Gesundheitsthemen geht, stelle ich mir vor, dass man da nicht alles gleich sozusagen an die große Glocke hängen möchte.
Ja, also ich muss sagen, am ersten, ja, ersten Wochenende, Anfang zweites, da muss ich schon dran gewöhnen, eigentlich, weil es sind ja auch immer Fotografen da, wobei man konnte auch angeben, ob man jetzt Fotos von sich haben will oder nicht. Aber es war trotzdem wie so eine, ja, gewöhnungsbedürftig, zum Beispiel für mich, weil ich bin ein bisschen eher schüchtern, würde ich sagen, sich darauf einzustellen. Aber es war eigentlich, es ging dann nach einer Zeit, wenn man sich wirklich daran gewöhnt hatte. Und die Leute waren ja auch mega nett und lieb und zuvorkommend. Und man hat sich auch wirklich wohlgefühlt mit denen. Also sie haben auch alles gut erklärt. Und ich hatte mich auch komischerweise auch also dabei wohlgefühlt, irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne, so von meinen Erfahrungen zu erzählen. Vielleicht lag es eben genau daran, dass sie mich, also dass sie mich nicht kennen und dass sie auch keine Vor, also natürlich Vorurteile hat jeder mal, aber dass sie nicht so, ich weiß nicht, mich in eine Schublade stecken könnten oder so. Ja, ich fand es eigentlich gut, dass wir auch so mit verschiedenen Leuten reden konnten, die wir gar nicht kennen. Es war wirklich produktiv.
Ja. Und wenn Sie jetzt also, ich sag mal, in so eine erste Gesprächsrunde gegangen sind, an diesem zweiten Wochenende, wo es um Themen ging, wie lief das denn dann ab? Also war da sozusagen alles blanko oder gab es schon irgendwelche Vorschläge, die Sie weitererarbeitet haben? Hatten Sie nur ein Stichwort? Hatten Sie eine Frage? Wie kam es dann sozusagen um, letztendlich, weil ich kenne ja jetzt dann nur die Empfehlung, die Sie verabschiedet haben, wie war der Weg dahin?
Ja, also am zweiten Wochenende haben wir natürlich die meisten Handlungsempfehlungen entwickelt und am dritten haben wir sie ja wie so verfeinert und abgeschlossen. Das heißt, am zweiten Wochenende hatten wir ziemlich viel zu tun und zuerst hatten wir wie so Ideen gesucht und Vorstellungen, die wir haben können, weil jeder natürlich, wenn er ja schon das Thema nach dem ersten Wochenende, meine ich, nochmal angeguckt hatte, dann ist jedem von uns schon mal etwas aufgefallen, wo man es vielleicht eben verbessern könnte oder wo eben Verbesserungsbedarf besteht. Bei mir war es eben zum Beispiel bei Schule und Bildung, zum wiederholten Mal, Entschuldigung. Genau, und da habe ich mir halt Sachen überlegt, was könnte gut sein und bin dann auch auf so Gespräche gestoßen, die vielleicht gut wären in der Schule, vielleicht irgendwelche regelmäßigen Gespräche mit den Schulpädagogen oder mit den Lehrern. Und wo wir das dann auch besprochen hatten am zweiten Wochenende, ist uns auch aufgefallen, dass wir, also dass viele die gleichen Ideen hatten oder wenigstens die gleiche, so gleiche Zweige zu einer Idee. Genau, und dadurch haben wir die Ideen eigentlich entwickelt, die Handlungsempfehlungen, und waren dann ziemlich kaputt nach dem zweiten Wochenende, aber konnten sie dann auch sehr schnell und sehr gut verfeinern am dritten. Also, ja.
Jetzt sind ja dann also nicht alle Ideen durchgekommen, natürlich.
Genau.
Liegt das dann daran, dass ich mir vorstelle, also so eine kleine Gruppe von vielleicht 4 Leuten oder so hatte irgendwie eine Idee und die 4 waren sich einig, aber es ist ihnen dann am dritten Wochenende nicht gelungen, den Rest aus dem Zukunftsrat davon zu überzeugen, dass das eine tolle Idee ist oder dass es das unbedingt braucht? Oder wie lief das dann so?
Ja, also ich glaube, es war schon prozentual was schwierig, diese Handlungsempfehlungen durchzubekommen. Weil die Abstimmung, die war schon sehr, ja, eben schwierig, wie ich schon gesagt hatte. Es hat ja wie so 3 Kriterien gehabt. Ich weiß sie nicht mehr auswendig, aber eben einmal ein Punktestand von 2, glaube ich, und dann noch Prozentzahlen, das weiß ich alles. Und damit, also damit eine Handlungsempfehlung weitergekommen ist, mussten alle 3 Punkte gegeben sein. Und dadurch mussten ja auch die meisten übereinstimmen, also die meisten Meinungen. Und es war auch schwierig, besonders bei so, ja, Dingen, die nicht direkt mit der psychischen Gesundheit zu tun hatten. Da hat man sich natürlich auch untereinander ein bisschen ausgesprochen, so, bist du auch dagegen oder findest du das auch irgendwie ein Humbug? Ja, für mich persönlich gab es da auch so 2, 3, die hätten jetzt nicht sein müssen. Die haben es also zum Glück auch nicht geschafft. Ja, weil es gibt einfach, man muss auch Prioritäten setzen, man muss sich auch vorstellen, manche sind wichtiger wie die anderen und auch nicht alle sind so realistisch und umsetzbar wie die anderen. Ich denke, es war auch mehr so das Austauschen, das es dann auch beeinflusst hat, genau.
Haben Sie sich denn gut beraten gefühlt? Also, Sie haben ja gesagt, erstes Wochenende war so eine gewisse Lernphase. Da waren Expertinnen und Stakeholder und so. Ganz wichtig ist ja sozusagen bei dem Verfahren, dass man die ganze Bandbreite so sieht. Und manchmal tauchen ja vielleicht auch Probleme auf, die man am Anfang noch gar nicht sieht, die aber zu besprechen wären. Also ich sag mal, Sie haben sich da ja sozusagen für eine gewisse Art der Regulierung bei Social Media ausgesprochen und da steht in den Empfehlungen, dass es dazu also auch also eine Gesichtserkennung oder mit dem Personalausweis oder so, dass man sich identifizieren soll, um sozusagen nur altersgerechte Sachen zu bekommen. Jetzt stelle ich mir vor, dass an so einem Punkt meinetwegen andere Aktivisten aus irgendeiner Open-Data-Szene oder so vielleicht sagen würden, oh Gott, sowas darf man doch gar nicht machen. Haben Sie sozusagen auch Experten gehabt, die dann diese andere Position vertreten haben, die Ihnen gesagt haben, ich würde das nicht empfehlen? Und Sie haben dann aber gesagt, gut, danke für sozusagen diesen Input, aber wir entscheiden uns doch dafür, weil uns das eben wichtig ist. Oder wie lief das?
Ja, also wir hatten, eigentlich wurden wir nicht dermaßen beeinflusst, würde ich jetzt sagen, wie so angeleitet eigentlich. Also es war immer jemand von der Teamleitung da, also von den Leuten, die das Ganze organisiert hatten. Und wir hatten auch immer jemanden zur Verfügung, zum einfach logische Fragen stellen. Also ob das schon mal gemacht wurde oder ob das überhaupt möglich ist, rein rhetorisch gesehen. Und während dass wir aber diese Handlungsempfehlung entwickelt haben, hatten es aber, also wir konnten schon fragen, ob das jetzt eben Sinn macht oder ob das jetzt irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber es hat uns niemand gesagt, ja, das würde ich jetzt lieber nicht machen oder das. Mhm. Wenn dann aber nur aus der eigenen Meinung heraus und nicht daraus, dass sie uns eben beeinflussen wollten. Also das war wirklich uns selber überlassen, was ich auch sehr krass fand. Weil ich hatte mir auch irgendwie vorgestellt, dass die Leute, besonders die älteren Leute, dann kommen würden und sagen würden, ja, Mama, macht jetzt nicht so viel Sinn und das will ich jetzt weglassen und das auch. Mhm. Es war mehr so eins, falls die Leute gemerkt hatten, dass es für sie keinen Sinn macht, dann hatten sie es lieber nochmal hinterfragt und gefragt, okay, aber wieso meinst du das? Um einfach unseren Blickwinkel verstehen zu können. Weil es noch immer wichtig ist, dass man eben den Blickwinkel der jungen Leute sieht und nicht nur den der schon mehr Erfahrenen, würde ich jetzt sagen.
Ja. Haben Sie denn an den Themen zwischen den Sitzungen in den Wochen dazwischen auch weiter nachgedacht? Also sich vielleicht Notizen gemacht oder recherchiert zu irgendetwas? Oder haben Sie gesagt, nee, das gehört ja sozusagen nur in den Zukunftsrat, dazwischen ist Pause, beschäftige ich mich auch nicht mit dem Thema und ich gucke dann einfach, wie wir alle gemeinsam dann das nächste Mal weiterarbeiten da?
Doch, also ich habe mich ein bisschen informiert gehabt. Also das Fachwissen hatte ich ja schon so ein bisschen von den psychischen Erkrankungen. Aber ich muss sagen, ich war irgendwie sehr stolz darauf, dass ich da mitmachte, weil ich halt wusste, dass es für einen guten Zweck ist. Und ich habe da auch ein paar Leuten, also in meinem Umfeld, ein bisschen davon erzählt gehabt und mich auch informiert von meinen Freunden, wie es ihnen überhaupt so geht, psychisch gesehen, und was sie vielleicht auch gerne hätten, was ihnen helfen würde, falls es eben ihnen nicht gut geht oder was sie denken, was der Jugend am besten etwas bieten könnte für dieses Problem. Aber so jetzt irgendwie Fakten nachgesehen oder Statistiken habe ich jetzt nicht wirklich. Weil ich finde eben, je mehr Statistiken ich ansehe, desto deprimierter wäre dann ich geworden und das hätte auch nicht viel zum Problem beigesteuert. Genau, ich habe mich einfach ein bisschen im Umfeld umgeschaut und geguckt, was ich denen denn helfen kann.
Und sind Sie jetzt im Ergebnis zufrieden mit Ihren Empfehlungen oder sagen Sie, da sind Sachen, die machen mir Bauchschmerzen oder kann ich eigentlich nicht so mittragen? Trotz dieses Absicherungsverfahrens, dass es irgendwie 75% Zustimmung brauchte und eine Priorisierung und so?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Und ich habe auch selber so ein bisschen Eigeninitiative. Also ich wollte das zeigen und daher bin ich auch selber zu meiner Schulleitung gegangen, also zu meinem Schullehrer vorerst. Und er ist dann zu der Schulleitung gegangen und hat auch die Handlungsempfehlungen abgegeben. Und jetzt plane ich tatsächlich ein Projekt mit meiner eigenen Berufsschule, einfach zum vielleicht Maßnahmen einsetzen, wie man das verbessern könnte. Eben genau, besonders Schule und Bildung, das heißt vielleicht irgendwie psychologische Standortbestimmung oder vielleicht auch irgendwie eine Klassenstunde, obwohl die nicht angenommen wurde. Irgendetwas, das man umsetzen könnte, das den Leuten helfen könnte, damit ich nicht nur eben dazu beigetragen habe, dass vielleicht etwas verändert werden könnte, sondern auch wirklich aktiv eine Rolle dabei spiele. Weil ich es auch schade finde, dass das ganze Projekt jetzt eigentlich wieder zu Ende ist. Und auch ein bisschen Angst davor habe, dass es wieder untergeht. Genau, und da wollte ich auch selber was dazu beitragen. Ja.
Ja, die Angst, dass es untergehen könnte, ist auch der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Gibt es da eine Ergebniskontrolle? Sind Sie vielleicht nochmal eingeladen, in einem Jahr oder so zu gucken, was ist umgesetzt worden von unseren Handlungsempfehlungen? Oder sind Sie jetzt wirklich einfach raus und müssen hoffen, dass es irgendwie weitergeht?
Ja, soweit ich weiß, ist es jetzt wie so Open End, würde ich sagen. Also wir gucken jetzt auch, wie das sich entwickelt. Ich meine, es ist ein politisches Thema und politische Themen, die brauchen ja ihre Zeit, bis die umgesetzt werden können. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie, ich glaube, im April einen Evaluationsbericht schreiben werden über den Zukunftsrat an sich, also wie dieses Projekt überhaupt ja, wie das war und wie erfolgreich es eigentlich war, zum Sehen, ob das auch in den nächsten Jahren wieder umgesetzt werden könnte, was ich sehr hoffe. Ja, aber so von den Daten und was da aus den Handlungsempfehlungen wird, ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie, vielleicht eben, wenn es dann so ist, aber kein Datum wurde jetzt angesagt oder so. Ja, genau.
Okay. Ja, Sie haben ja schon gesagt, Sie hoffen, dass es einen weiteren U24-Rat geben wird. Das heißt, Ihr Fazit ist, es hat sich gelohnt und Sie würden anderen empfehlen, die ausgelost werden, auch an so etwas teilzunehmen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Es kann eigentlich, ja, Entschuldigung.
Was war denn das Besondere jetzt für Sie, was Sie da so erlebt haben? Können Sie irgendwie sagen, was es da gab, was sich einfach unterscheidet von dem, wie Sie sonst Ihre Freizeit verbringen oder wie Sie sonst mit anderen Menschen diskutieren?
Nun, ich bin ja erst 18 Jahre alt und ich entnehme oft aus meinem Berufsalltag, aus meinem Schulalltag, dass man durch das Alter oder auch durch, vielleicht auch durch die Ausbildung, nicht so sehr wahrgenommen wird. Jedenfalls werden die Meinungen und die, ja, die Grundsätze eines Menschen, eines jungen Menschen, nicht so schnell und nicht so ernst wahrgenommen wie die eines Älteren. Und das fand ich sehr schade. Und daher bin ich auch sehr froh, dass ich das im Zukunftsrat anders erlebt hatte. Also ich hatte da wirklich das Gefühl, dass ich gehört werde, auch wenn ich einer von den Jüngeren war, weil es natürlich auch sehr viele Studenten gab und über 20-Jährige und so weiter. Und ja, das fand ich einfach, ich fand es krass, ich fand es sehr schön. Und es hat auch irgendwie mein Selbstbewusstsein gesteigert, besonders so in politischen Themen. Also ich habe auch eigentlich vor, mich da weiter irgendwo einzubringen. Ich weiß noch nicht wo, ich muss mich da noch ein bisschen umgucken. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass es da nochmal umgesetzt wird, damit die jungen Leute nochmal, noch viele Male eine Chance zu haben, ihre Meinung sagen zu können, ohne zu kritisieren, also kritisiert zu werden. Genau.
Und jetzt für Sie so persönlich, also es wird ja immer gesagt, erwartet, dass man durch dieses Losverfahren mit Menschen ins Gespräch kommt, mit denen man sonst wahrscheinlich nicht ins Gespräch käme. Also Stichwort ist ja immer, man hat also seine eigene Bubble oder Hood oder wie man das nennen möchte. Hatten Sie diesen Eindruck auch, dass Sie plötzlich ganz andere Menschen kennengelernt haben oder war das nicht so im Vordergrund?
Ja, doch. Also ich denke schon, dass es so war. Es war halt, ja, es war anfangs schwierig für mich, weil ich war anfangs ein bisschen schüchtern und ich war auch eine von den Jüngsten, wie schon gesagt. Aber es war auch spannend zu sehen, weil man eben aus so verschiedenen Aspekten des Lebens kommt und auch verschiedene Ziele hat und verschiedene Erfolge im Leben und Erfahrungen. Das war sehr schön für mich zu sehen, mich auch mit ihnen zu unterhalten und zu wissen, dass wir das Gleiche wollen, obwohl wir aus ganz verschiedenen Aspekten kommen. Also wir haben das gleiche Ziel, obwohl wir andere Lebensweisen befolgen. Und es war schön für mich. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, mit denen ich mich wahrscheinlich sonst nicht unterhalten hätte, was auch schön ist. Und es hat mich auch so ein bisschen gelehrt, ja, mich mehr mit fremden Leuten zu unterhalten, weil es eigentlich, sonst hat man immer so die Angst davor, dass die Leute ganz anders sind wie einer, aber es ist eigentlich eben genau das Schöne daran, dass man sich mit Leuten unterhält, von denen man nichts weiß und dass man eigentlich nur etwas von ihnen und von der Interaktion lernen kann.
Haben Sie denn irgendeine Resonanz mitbekommen aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis? Also hat man sich dafür interessiert oder erzählen Sie allen davon, dass Sie da teilgenommen haben? Gibt es da ein Interesse dran oder eher nicht?
Ja, also doch, es gibt schon Interesse dran. Ich glaube, es gibt viele, die es noch nicht so ernst nehmen. Oder die sich so denken, so, ja, das, ja, ist eh nur so ein Ding, das eh nicht wieder angenommen wird. Und genau deswegen muss ich auch eigentlich weitermachen. Also, wenn sie es ja nicht ernst sehen, dann muss ich ja noch lauter werden und es noch expliziter darstellen. Aber ich kann sagen, meine Klasse unterstützt mich sehr. Meine Familie auch sehr. Und meine Freunde sind da auch sehr interessiert. Sie denken, dass es ein Ding ist, das zu mir passt. Und da bin ich auch sehr froh drum. Also, ja, durch den Support und so weiter, das motiviert mich auch zum weiterhin irgendwie ein bisschen in der Politik zu bleiben. Genau.
Ist das Thema nach Ihrer Wahrnehmung in den Medien, bei Ihnen entsprechend wahrgenommen worden? Also hatte das so die Wichtigkeit, die Sie dem Zukunftsrat wünschen und Ihren Handlungsempfehlungen wünschen, oder ist das zu wenig?
Für mich noch zu wenig im Moment. Also ich habe es schon gesehen, es haben auch viele von uns Interviews gegeben und haben sich mit Reportern unterhalten, aber es reicht mir irgendwie nicht, weil ja, jetzt steht es einmal im Blick oder einmal keine Ahnung wo, aber das sehen die Menschen einmal und dann vergessen sie es wieder. Also es braucht wirklich so einen Aufweckruf über längere Zeit, damit sich die Leute das auch merken, damit sie auch wirklich wissen, dass es wichtig ist. Und daher finde ich es auch wichtig, dass wir als Zukunftsräte die Eigeninitiative ergreifen. Daher auch mit den Handlungsempfehlungen in unsere Betriebe, in unsere Schulen gehen, in unsere, keine Ahnung, Familien und das einfach mal vorweisen können, damit sie das auch zu Gesicht bekommen. Genau.
Abschließend würde ich Sie gerne fragen, ob es Verbesserungsvorschläge aus Ihrer Sicht gibt. Es ist ja hier ein kleiner Fachpodcast, also Sie können auch sehr ins Detail gehen, wenn Sie irgendwas an der Abstimmung ändern würden oder irgendetwas sonst im Ablauf. Aber das interessiert mich und meine Hörerschaft hier immer ganz besonders, wenn jemand aus der Praxis erzählen kann. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das würden Sie anders machen oder habe ich noch was anderes vergessen aus diesem Ablauf, was Sie jetzt gerne betonen möchten, kann ja auch gerade besonders toll gewesen sein.
Ja, also ich kann mich jetzt nicht über vieles beschweren, muss ich echt sagen. Aber ich fand das zweite Wochenende sehr intensiv und auch von der Zeitspanne her ein bisschen knäbel. Also ich hätte es jetzt lieber vielleicht ein bisschen länger gehabt, dafür, also lieber vielleicht 4 Wochenenden und dafür das zweite wie so aufgeteilt, dass wir da auch mehr Zeit dazu haben, weil es ja auch der wichtigste Step eigentlich ist, diese Handlungsempfehlungen zu kreieren und sich wirklich dafür Zeit zu nehmen. Dazu war es manchmal ein bisschen schwierig, auch wegen den Sprachen. Ich meine, wir hatten die Dolmetscher und so weiter, aber es war trotzdem, ja, also ich wüsste jetzt auch keinen Verbesserungsvorschlag, das ist halt auch das Ding. Aber es war für mich einfach manchmal schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt einfach nicht so vielsprachig aufgewachsen bin. Ja, manchmal das Italienisch oder das Französisch zu verstehen oder damit mitzukommen. Genau, das war manchmal auch schwierig. Oder auch das Reisen. Weil es natürlich in 3 verschiedenen Orten war und ich musste dann auch 2 Mal früher gehen und hat dann natürlich auch einiges nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, aber vielleicht wäre es da auch besser, dass man sich irgendwie im Zentrum von der Schweiz trifft, dass alle den gleichen Weg haben, wie halt jetzt andere, wo eben vom Thurgau nach Lausanne fahren müssen. Also wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, also ich habe die Reise auf mich genommen, sehr gerne sogar, aber ich denke, für andere ist es vielleicht auch mühsam und blöd, wenn sie denn ja, wie ich, auch früher gehen müssen oder sich auch frei nehmen müssen oder eine Dispens einreichen müssen, eben genau wegen dem Wege vor allem. Genau, aber so rein vom Inhalt her oder von der Atmosphäre kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also es sind alles sehr liebe Leute und ich habe viele Freundschaften geschlossen, bin jetzt auch sehr dankbar dafür. Und ja. Kann mich eigentlich nicht mehr darüber beschweren, wirklich.
Sehr schön. Aber wenn Sie sagen, Sie hätten sich vielleicht gewünscht, diese Beratungsphase etwas ausgedehnter noch zu machen, also vielleicht ein Wochenende mehr, könnten Sie sich da auch vorstellen, dass man da methodisch noch irgendetwas ändert? Also, dass Sie vielleicht sagen, da hätte ich mir noch mehr Infos gewünscht oder dass man Leute beauftragen kann, hier recherchiere das mal noch. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen da vielleicht irgendwas noch gefehlt hat, wo Sie sagen, das wäre vielleicht für eine ausgiebige Beratung und dass alle Argumente berücksichtigt werden, was man vielleicht noch integrieren sollte? Oder brauchen Sie einfach nur etwas mehr Zeit und sagen, dass das war ein bisschen vollgepropft vielleicht?
Ja, ich glaube, es liegt vor allem an der Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir hatten eigentlich, es war eben genau, es waren so viele Informationen, da war es schwer für uns irgendwie sagen zu können, okay, aber was ist jetzt wirklich wichtig und wo können wir hier anzapfen? Ich glaube, wären noch mehr Informationen dazu gekommen und wäre es noch detaillierter gewesen, dann wäre es noch anstrengender gewesen eigentlich. Aber also jetzt nicht schlimm anstrengend, wirklich spaßig anstrengend, aber eben. Ich glaube, das zweite Wochenende hätte man vielleicht noch ein bisschen länger ziehen können, aber abgesehen davon kann ich wirklich nichts mehr sagen.
Gut. Frau Jordan, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und auch nach Ihrer Beschreibung. Jetzt werbe ich natürlich dafür, dass wir solche Zukunftsräte auch in Deutschland machen, weil den Jugendlichen eine eigene Stimme zu geben, nicht nur eine größere, sondern eine eigene Stimme, vor allen Dingen halt auch für Themen, die Sie selbst betreffen, ist mir schon immer ein Anliegen. Ich komme ja auch aus der ehrenamtlichen Jugendarbeit, ist jetzt schon ein paar Tage her inzwischen. Aber das Anliegen sehe ich da nach wie vor und von daher war ich eben auch so interessiert an Ihrem Projekt. Und ich werde auch sicherlich nach dem Evaluationsbericht dann gucken, um zu schauen, ob man da irgendwelche Empfehlungen noch hat, was man besser machen könnte oder ob alles schon optimal war. Das werde ich sicherlich im Auge behalten.
Super, ich danke auch vielmals für diese
Ja.
Möglichkeit und ich berichte sehr gern darüber. Also,
Das
genau.
hat mich sehr gefreut. Frau Jordan, alles Gute und auf bald.
Das
Vielleicht
wünsche ich
begegnen
Ihnen
wir
auch,
uns dann
ja.
nochmal. Tschüss.
Genau, ciao.
Da ich selbst vor 15 Jahren mit Jugendplanungszellen experimentiert habe, wie ich vielleicht schon mal hier im Podcast erwähnt habe, fand ich das Schweizer Experiment natürlich äußerst spannend. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit Frau Jordan eine Teilnehmerin gefunden habe, die mit mir darüber sprechen möchte. Denn das sei der Transparenz halber auch erwähnt. Andere Angebote habe ich auf meine Anfrage nicht bekommen. Nun möchte ich kurz auf einen Vortrag von Professor Armin Schäfer von der Universität Mainz hinweisen, der schon im Mai auf Deutschlandfunk Nova gesendet wurde. Aber er ist natürlich jetzt immer noch über die Audiothek oder jede Podcast-App nachzuhören. Link wie immer in den Shownotes. Der Titel lautete: Wie gut repräsentiert der Bundestag die Gesellschaft? Es geht also um Repräsentation und Repräsentativität. Und das wird sehr schön analysiert, mit Literatur auch belegt, mit verschiedenen Überlegungen, was dafür, was dagegen spricht, wie man Repräsentativität eigentlich bestimmen sollte. Also meine Hörempfehlung. Professor Schäfer geht da drin ungefähr ab Minute 40 auch auf die Möglichkeit ein, mit Bürgerräten mehr Repräsentanz zu schaffen. Jetzt wäre es natürlich am besten, wenn Sie sich zunächst mal das anhören, und zwar bitte dann das ganze Gespräch, weil es ist wichtig, um den Kontext dann zu verstehen. Aber ich mache jetzt keine 60 Minuten Pause an dieser Stelle, die müssten Sie dann selber hier mal kurz einlegen, und ich bringe Ihnen jetzt einfach direkt meine kleinen wenigen Anmerkungen dazu. Schäfer hält Bürgerräte grundsätzlich wohl für eine sinnvolle Ergänzung, unter anderem weil es eben die egalitäre Zusammensetzung gibt. Und ein gutes Stichwort fand ich, es gibt keine Teilung in Regierung und Opposition und es gibt danach auch keine Koalitionslogik, denn in der realen Politik kann es ja durchaus so sein, er bringt das auch als Beispiel, dass eine kleine Minderheit, eben eine kleine Partei, Fraktion, die mit in der Regierung sitzt, etwas blockiert, wofür es eigentlich eine Mehrheit gäbe, aber weil eben dann die Regeln so sind, sich dann die Koalition nicht zu diesem Punkt oder nicht auf diesem Punkt verständigen kann. Für eine bessere Verknüpfung von Parlament und Bürgerräten, Parlamente will er auf keinen Fall entmachten, kann man als Politikwissenschaftler, glaube ich, auch im Moment gar nicht anders formulieren, schlägt er unter anderem vor, dass es zu den Ergebnissen, die so ein Bürgerrat dann zusammengetragen hat und als Empfehlungen weitergibt, die ja normalerweise dann in irgendeiner Art von Gesetzgebung oder vielleicht auch nur Verordnungsgebung münden sollen, dass darüber im jeweiligen Parlament namentlich abgestimmt wird. Warum namentlich? Weil dann eben die Bürgerinnen und Bürger selbst zu ihren Abgeordneten gehen können und können sagen, warum haben sie denn dafür gestimmt, warum haben sie dagegen gestimmt, wie sieht das aus? Das finde ich einen spannenden Vorschlag, wie man das machen könnte. Er verweist dann darauf, dass die konkrete Gesetzgebung natürlich weiterhin vom Parlament gemacht werden müsste, weil die viel zu komplex ist und weil es ja meistens nur so grundsätzliche Empfehlungen gibt. Nun ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Meiner Ansicht nach sollten ja gerade die Gesetzestexte in solchen Bürgerräten auch diskutiert werden, entwickelt werden. Wobei entwickeln nicht heißt, dass sie es selber schreiben, sondern eben, dass diese Vorlagen, wie das auch bislang im parlamentarischen Verlauf so üblich ist, reinkommen und dann einfach Punkt für Punkt geguckt wird. Ist das logisch? Überzeugt das? Gibt es hier noch Fragen? Muss dann nochmal nachgebessert werden? Aber das ist wohl weite Zukunftsmusik. Er schlägt aber vor, dass in diesem Gesetzgebungsprozess, der also weiterhin natürlich dann beim Parlament bleiben soll, zumindest einzelne Bürgerratsmitglieder eingebunden werden. Da bin ich dagegen. Das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger gesagt. Denn das Mandat dieser Bürgerräte muss enden, wenn der Prozess abgeschlossen ist, und der sollte eben kurz sein. Wir haben immer gesagt, auf eine Woche begrenzt. Wenn man das jetzt auf mehrere Wochenenden streckt, mag das auch in Ordnung sein. Da fehlt mir aber auch noch eine solide Forschung dazu, welche Einflüsse das Ganze haben kann, na, wenn man zwischendurch eben immer wieder im Gespräch ist mit Freunden, Familie und so weiter. Aber es darf kein darüber hinausgehendes Mandat geben. Warum? Weil dann eben diese ausgelosten Bürger immer mehr in die Rolle doch von, ja, halbwegs Profi-Politikern werden kommen oder zumindest Lobbyisten werden, Lobbyisten in eigener Sache, die jetzt plötzlich also das vertreten müssen oder für das kämpfen müssen, was sie da haben, wieder Kompromisse machen müssen und so weiter. Also all das, was wir eigentlich gerade nicht haben wollten, das gerät dann damit rein. Das finde ich nicht gut. Also eine Bürgerratsempfehlung, wenn es jetzt schon kein konkreter Gesetzestext ist, muss so klare Positionen haben, dass sie übernommen werden können. Und ein zweiter Vorschlag, den er macht, ist der, dass Bürgerräte auch von unten initiiert werden sollten, dass es diese Möglichkeit braucht. Bislang sei das ja immer top-down. Und er sagt dazu dann auch noch, dass damit nicht jede Woche sozusagen ein neuer Bürgerrat einberufen wird, sollte dieses Instrument auf einige große Themen beschränkt werden. Also das, was sozusagen gerade besonders virulent ist oder sehr heftig umstritten ist. Also ich habe ja nichts dagegen, dass man bei heftig umstrittenen Themen auch einen Bürgerrat einsetzt. Aber dieses Verfahren ist halt gerade sinnvoll und gut geeignet für die kleinen Themen. Warum? Zum einen ganz pragmatisch einfach, weil die meisten Bürgerinnen und Bürger dazu eben noch keine vorgefasste Meinung haben, weil sie im besten Fall noch nie von dem Thema gehört haben oder zumindest von den Details, die da geregelt werden sollen, noch nie was gehört haben. Aus demokratischer Sicht aber gerade deswegen dann, weil ja im normalen Gesetzgebungsprozess dann die Öffentlichkeit fehlt, die öffentliche Beteiligung. Denn diese Themen, die dann irgendwie noch nachts um 23 Uhr im Bundestag meinetwegen verhandelt werden, die tauchen in den Medien nicht auf. Da gibt es häufig zu ganz vielen Themen immer keine Vorabberichterstattung. Wir sind da nicht involviert. Das gilt so als klein-klein. Ja, das muss halt gemacht werden oder so. Aber genau so entsteht natürlich auch die Regelungswut, die wir erleben, und dass immer mehr einzelne Detailvorschriften gemacht werden, anstatt dass man sich überlegt, ob hier nicht eine Grundsatzfrage offen ist, also unbeantwortet geblieben ist, weshalb man dann immer mehr einzelne Details klären muss. Also nein, Bürgerräte sind gerade ein demokratisches Instrument für die kleinen Sachen. Also auch das, was im Verordnungswege dann vielleicht gemacht wird. Und dazu auch das Stichwort nochmal dann, wenn wir es von der Gesetzgebung haben, das Parlament kann sich wohl bislang nicht selbst entmachten, indem es sagt, naja, wir übernehmen eins zu eins, was so ein Bürgerrat sagt. Das kann ich auch verstehen. Aber eine Exekutive, also zum Beispiel eine Bundesregierung, kann selbstverständlich sagen, naja, wir übernehmen das. Na, das könnte man auch vorher versprechen. Es gibt genug Sachen, die auf der rein exekutiven Ebene zu regeln sind oder zu machen sind, wo sich Bürgerräte mit beschäftigen könnten. Und gerade hier wäre dann eben eine solche Anbindung an die gesamte Bevölkerung doch vielleicht sehr sinnvoll. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, Bürgerräte brauchen meiner Ansicht nach eben klare Entscheidungsfragen. So ist es bei Planungszellen gewesen, dafür ist das Instrument entwickelt worden. Die Ideen liegen auf dem Tisch und es geht jetzt nur noch darum, welche davon nehmen wir oder muss man tatsächlich das irgendwie kombinieren, aber man denkt sich nicht etwas komplett Neues aus. Wenn man das zulassen will oder wenn man dafür das Verfahren der Bürgerräte nutzen will, meiner Ansicht nach gibt es ja wesentlich bessere, aber egal, dann darf zumindest dieser Bürgerrat, der sozusagen selbst diese Fragestellung entwickelt und überlegt, was er hier eigentlich sozusagen beraten möchte, der darf dann nicht auch noch selber über das Thema hinterher selbst beraten und dann Empfehlungen formulieren. Da braucht es eine strikte Trennung und das liegt ja dann allein schon an der Zeitbegrenzung. Dann ist die Zeit auch einfach rum. Also Bürgerräte sollen sich nicht ihre Lieblingsthemen aussuchen, sondern sie sollen eben zu dem arbeiten, was gerade ansteht und das sollten im Idealfall nicht ihre Lieblingsthemen sein. Ich habe auch schon mal vorgeschlagen, dass man deswegen idealerweise auch überhaupt nicht benennen sollte bei der Einladung, was eigentlich das aktuelle Thema ist. Das gilt so ein bisschen bislang als nicht umsetzbar. Klar, es würde sowieso im Moment rauskommen, weil wenn nur alle Monate mal irgendwo ein Bürgerrat ist und dann die Anfragen laufen nach Experten und Referenten und so weiter, dann ist natürlich relativ schnell klar, aha, da gibt es also jetzt einen Bürgerrat zu diesem Thema. Das wäre dann mal anders, wenn wir wirklich eine Vielzahl von Bürgerräten hätten, die parallel verschiedene Themen behandeln. Dann könnte man das auch offen lassen oder man könnte einfach benennen, na gut, hier, wir haben 10 Themen, aber welches Thema dann in deinem Bürgerrat beraten wird oder über das du selber mitberaten sollst, das benennen wir hier noch nicht. Und nun noch ein paar Anmerkungen zum Bürgerrat Forum gegen Fakes. Dieser Bürgerrat ist initiiert worden von der Bertelsmann Stiftung. Also das wird ja dann immer gesagt aus der Zivilgesellschaft oder von einer Nichtregierungsorganisation. Das Bundesinnenministerium war hier aber mit im Boot. Die Empfehlungen, die dort zusammengestellt wurden, sind zum Teil auch in den Medien heftig kritisiert worden, insbesondere allerdings auch in den Social-Media-Kanälen natürlich. Und meiner Ansicht nach trifft an dieser Stelle tatsächlich die eine oder andere Kritik deutlich zu. Ich habe dazu auch einen Text geschrieben, den ich noch verlinke. Hier nur ein paar Stichworte dazu. Also, dass die Bertelsmann Stiftung sowas initiiert, ist vollkommen in Ordnung. Daran haben ja auch schon Leute kritisiert. Interessanterweise hieß es dann so sinngemäß an verschiedenen Stellen, auch von Rechtsprofessoren übrigens, ja, das sei doch wohl das Instrument des Bundestags, der müsste das einsetzen. Naja, also wir wissen jetzt alle aus der Genese, es war nicht so, sondern diese Bürgerräte sind ja gerade von der Zivilgesellschaft geschaffen worden, ausprobiert worden und dann hat der Bundestag halt irgendwann gesagt, okay, wir probieren das jetzt auch mal, also wir beauftragen das offiziell. Also von daher ist es nun wirklich kein exklusives Instrumentarium der Legislativen. Aber was man, glaube ich, hier kritisieren kann, soweit ich das gesehen habe an den Abläufen und so weiter, ist, dass die Bertelsmann Stiftung eben nicht nur Initiatorin war, sondern auch selber stark in die Organisation eingebunden war, also in die wie die Fragestellungen dann aussehen sollen, in Details. Also das große Thema muss natürlich der Auftraggeber benennen. Da habe ich den Eindruck, da war nicht die Trennung, die wir eigentlich erwarten, dass eben ein neutraler Durchführungsträger da ist, der die komplette Verantwortung für das Ganze hat. Das müsste die Bertelsmann Stiftung auch noch transparenter vielleicht machen. Konkrete Vorschläge, die dort gemacht wurden oder Empfehlungen, Wünsche, wenn alles korrekt läuft, dann gibt es an solchen Empfehlungen meiner Ansicht nach nichts zu kritisieren. Dabei bleibe ich auch. Das heißt, auch ich würde nichts daran kritisieren. Auch wenn mir die Sachen nicht passen, einzelne nicht passen, selbst wenn mir alles nicht passen würde, aber ich mich darauf verlassen kann, das Verfahren ist korrekt gelaufen, es wurde so beraten, wie wir das erwarten, es kam alles zur Sprache, dann muss ich damit leben, dass da eine zumindest Mehrheit, vielleicht eine sehr große Mehrheit, vielleicht sogar alle und einstimmig sich auf Dinge geeinigt haben, auch wenn sie mir nicht passen. Wie gesagt, dann gäbe es nichts zu kritisieren daran. Aber es wurden hier ganz offensichtlich halt doch zahlreiche Ideen im Bürgerrat erst selbst entwickelt. Man hat sozusagen sich da selber kreativ betätigt. Und da, soweit ich das den Abläufen entnehmen kann und zum Teil den Referaten, die man einsehen konnte, oder einfach auch nur den Personen, die da eingeladen waren, dann hat offensichtlich eine neue Rückbindung gefehlt. Also ich kann nicht einfach irgendeine Idee in die Welt setzen und alle sagen, ach ja, das klingt doch gut und dann beschließen wir das jetzt mal als Empfehlung. Das wird dem Verfahren Bürgerrat überhaupt nicht gerecht. Also wir schreiben ja am Ende ein Bürgergutachten. Ja? Das heißt, das sollte schon alles Hand und Fuß haben. Also konkret ging es ja zum Beispiel darum, dass Social Media Posts von einer KI immer überprüft werden müssen, dass dann gegebenenfalls ein Mensch nochmal weiterprüft, ob das überhaupt freigeschaltet werden soll, dass es eine gewisse Wartezeit geben soll, bevor ein Post sozusagen veröffentlicht wird, nach dem Motto, überleg dir nochmal gut, ob du das auch alles genau so sagen willst. Also hier hatte ich nicht den Eindruck, dass hinreichend im Detail geprüft wurde, wie geht das eigentlich, wie kann man das machen, was sagen die Nutzer eigentlich dazu und so weiter und so weiter. Auch das Stichwort Hassrede, um das es da ja intensiv ging, ist nicht mit Betroffenen diskutiert worden. Also das, hier meine ich jetzt mal nicht die Betroffenen, die meinen, dass Hass auf sie zielt, sondern Betroffene meine ich natürlich die, die man der Hassrede bezichtigt. Da war offensichtlich keiner eingeladen. Und diese gesamte Grundthese, dass also Desinformation derzeit die maßgebliche Ursache für Vertrauensverlust und demokratische Destabilisierung sei, die war offensichtlich, wenn ich es richtig verstehe, gesetzt. Und das halte ich dann doch für etwas gewagt. Es gibt da durchaus nämlich auch ganz andere Forschungserkenntnisse dazu. Das wäre jedenfalls ausführlich zu klären gewesen und das hätte vermutlich so ausführlich verlaufen müssen, dass man dazu einen eigenen Bürgerrat erstmal gebraucht hätte, also um die gesamten Grundlagen zu klären. Sagen wir auch mal zum Stichwort Meinungsfreiheit, ne? Oder dann, was dazugehört, was sind eigentlich Tatsachen, was sind Meinungen, Sache, mit der ich mich ja schon intensiv beschäftigt habe. Also ich glaube, hier wäre eine viel, viel intensivere Beschäftigung notwendig gewesen. Es hätte hier mehr Pro und Contra Input geben müssen, als das hier in diesem Bürgerrat passiert ist. Und dann haben wir natürlich schon ein Legitimationsproblem, wenn es um die Empfehlungen geht. Also konkret wurde ja zwar schon gesagt, mit 91% Zustimmung hatte sich der Bürgerrat dafür ausgesprochen, eine Prüfung einer strafrechtlichen Verfolgung und/oder Sanktionierung der Verbreitung von Desinformation auf den Weg zu bringen. Also das ist natürlich schon ein starkes Stück, wenn man hier neue Straftatbestände einführen will. Ich konnte nicht erkennen, dass es dazu eine hinreichende Information gab, was es überhaupt bislang an Strafvorschriften gibt, mit was das kollidieren würde, wie das einzuordnen ist. Wenn wir über Strafmaße dann reden, also ob Geldbuße oder gar Freiheitsstrafen, ne, wie ist das zu verorten? Wie ist das bei anderen Delikten? Und wie soll das eigentlich dann umgesetzt werden? Ja, was ist denn ein Vergehen, ein Verbrechen? Wie soll die Ermittlungsarbeit aussehen? Wie ist die kriminologische Bewertung von dem Ganzen? Oder auch so ganz grundsätzliche Fragen wie, was bringen eigentlich Strafen? Also wenn ich neue Strafen für irgendetwas fordere, dann sollte ich mal diese Frage geklärt haben. Und ich sage mal, die ist unter Juristen durchaus umstritten und auch unter Soziologen, Psychologen, Pädagogen und wer sich alles damit beschäftigt. Also es ist keineswegs so einfach. Und dann einfach mal im Schnellschuss zu sagen, naja, das soll mal irgendwie geprüft werden, das hilft uns nicht weiter. Denn zu sagen, das soll mal geprüft werden, ist natürlich schon der Hinweis, wir wollen, dass in diese Richtung sich was tut. Denn auf die Idee, irgendwas zu prüfen, kommt jetzt die Regierung und vor allen Dingen die Ministerien schon ganz von alleine und die prüfen den ganzen Tag, wo man noch irgendwas regeln kann oder vielleicht einfach regeln muss. Also jedenfalls auch hier hätten dringend potenziell Betroffene natürlich eingeladen werden müssen. Also Menschen, die man mit einer Geldstrafe versehen will oder die man gar ins Gefängnis stecken möchte. Man hätte hier sicherlich mit Richtern und Verteidigern und Jugendgerichtshilfe und so weiter sprechen müssen. Also alleine das wäre meiner Ansicht nach auch wieder ein kompletter eigener Bürgerrat gewesen. Ganz grundsätzlich fehlt mir einfach Transparenz in dem Verfahren. Es ist ziemlich schwer, sich alle Dokumente zusammenzuklauben, wann hat eigentlich wer gesprochen, was waren die Inhalte davon, manchmal gibt es nur ein paar Folien. Das ist alles nicht so, wie man es eigentlich machen könnte. Grundsätzlich kritisch sehe ich auch, was allerdings jetzt schon bei vielen Bürgerräten so gemacht wurde, diese Rückkopplung mit einem Expertengremium oder einem Expertenbeirat, wie man das dann nennt. Also sowas gibt es ja bei Planungszellen überhaupt nicht. Und auf die Idee kann man auch überhaupt nur kommen, wenn eben innerhalb eines Bürgerrats einfach ständig neue Ideen entwickelt werden, sodass man sagt, ach so, wir haben jetzt eine neue Idee, die müssen wir nochmal kurz von den Experten checken lassen. Aber das bringt natürlich nicht nur wenig, sondern es konterkariert das ganze Verfahren. Denn dann können eigentlich auch die Experten ja gleich die Vorschläge erarbeiten. Ne? Also da hatte man auch beim Klimabürgerrat damals so ein bisschen den Eindruck, letztendlich sollen hier die Bürger einfach nur das sagen, was dieses Expertengremium sowieso gerne hören möchte. Aber bitte dann sollen sie es doch einfach selber schreiben. Dann war vielleicht die Aufgabenstellung auch nicht die richtige. Wie gesagt, die sinnvolle Aufgabenstellung ist, hier haben wir klare Dinge zu entscheiden. Also soll beim Klimaschutz dies oder das gemacht werden? Hat das Priorität oder hat was anderes Priorität? Und eben, wenn es jetzt hier um Fake News geht, ganz genauso. Also wie, wo soll überhaupt eingegriffen werden? Mit welchen Maßnahmen soll eingegriffen werden? Mit welchen Konsequenzen soll eingegriffen werden? Dazu braucht es klare Fragestellungen und es braucht klare Alternativen, was man hier entscheiden kann. Also im Fall vom Bürgerrat natürlich dann nur empfehlen kann. Das Ganze fällt auch auf, wenn wir auf die Reproduzierbarkeit schauen. Das ist ja ein Kriterium, auf das ich hier immer wieder hinweise. Also ein Bürgerrat oder jedes andere aleatorische Gremium ist dann gut abgesichert, wenn eben parallel und vollkommen unabhängig voneinander verschiedene dieser Gruppen zu denselben Ergebnissen kommen, zu denselben Empfehlungen. Dann gibt es daran nichts zu deuteln. Je mehr aber natürlich in einer solchen Gruppe eigene Vorschläge entwickelt werden, na, umso höher dürfte die Wahrscheinlichkeit sein, dass jetzt die eine Gruppe Folgendes vorschlägt und eine andere Gruppe was ganz anderes und das möglicherweise sich auch nicht einfach mal so eben schnell ergänzen lässt, nach dem Motto, naja, das sind ja einfach zwei tolle Ideen, die wir da haben, die packen wir zusammen, sondern da fehlt dann das Gesamtgefüge und das kann sich also dann auch durchaus widersprechen. Ich plädiere also nachhaltig dafür, dass wir endlich dazu kommen, mehrere Bürgerräte parallel durchzuführen zu einem Thema mit der gleichen Fragestellung, aber mit unterschiedlichen Durchführungsträgern, also bitte verschiedene Firmen. Das wurde bei den Planungszellen bislang auch nie gemacht, so wenn ich es richtig sehe. Aber für die Reproduzierbarkeit, also für die Reliabilität der Ergebnisse, ist es ganz entscheidend, dass es unabhängig davon ist, wer das durchgeführt hat, also unabhängig, wer im Gremium saß, sprich wer ausgelost wurde, okay, das kriegen wir ja automatisch hin, wenn wir zwei, drei, vier parallel machen, aber eben auch von der Art, wie es durchgeführt wurde. Deswegen bräuchten wir da verschiedene Firmen, auch wenn es dann genau bei zweien das Doppelte kostet und so weiter, wir keine Synergieeffekte mehr haben. Ja, das ist so, aber das sollte uns die Sache wert sein. Also mit Verlaub, der Staatsapparat kostet so viel Geld, da wird es an dieser Stelle ganz bestimmt nicht falsch investiert sein, zumal wir in vielen Fällen davon ausgehen dürfen, dass es danach günstiger wird, also weil Befolgungskosten geringer werden, weil Sachen vereinfacht werden, weil Klarheit besteht, weil die Bürgerinnen und Bürger selber dann auch wissen, aha, das haben wir ja so gewollt, also ist auch logisch, dass wir das dann auch so machen und umsetzen, dann braucht es weniger Kontrollen, weniger Strafen, weniger sonst irgendetwas. Man kann ja gerne das mit dieser freien Themenwahl und eigenen Ideen ausprobieren, mit mehreren Bürgerräten parallel. Ich bin ja immer für Experimente zu haben, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da dann wirklich auch das Gleiche rauskommt. Wenn dem so sein sollte, dann wäre natürlich zu prüfen, ob das immer so ist oder ob das dann nur einmal bei einem Thema zufällig geklappt hat. Also da wäre noch viel Forschungsarbeit zu machen. Und ansonsten wäre, wenn das eben nicht kompatibel ist, dies doch ein deutliches Signal dafür, dass wir eine bessere Fragestellung brauchen, eine klarere Fokussierung und weniger eigene kreative Arbeit, weniger eigene Vorschläge, die natürlich ja dann auch häufig Kompromisse sind. Also ich habe das ja selber in so Kleinstbürgerräten erlebt, nach Vorarlberger Modell. Ich karikiere es jetzt immer mal so ein bisschen, aber das läuft dann natürlich schon so nach dem Motto, dass irgendein Senior sagt, na, wir brauchen einfach mehr Ordnung hier und deswegen brauchen wir mehr Polizei. Und der Jugendliche, der auch dort sitzt, der findet das natürlich nicht toll, aber der sagt, na ja gut, dem stimme ich zu, wenn ich irgendwo auch meinen Jugendraum bekomme, wo wir Party machen können und wo wir ein bisschen ungestört sind. Und dann nickt man sich zu und sagt, na ja gut, mach mal so, du kriegst das und ich krieg das. Das ist dann im Prinzip kein anderer Deal, als er eben in Koalitionen von Parteien auch gemacht wird. Also das Problem ist halt, wenn das alles so offen ist, dann kann man von der Politik nicht erwarten, dass sie das eins zu eins umsetzt, ist logisch. Aber damit diskreditiert sich das ganze Verfahren selber und macht eigentlich Bürgerräte zu nichts anderem als einem Kollegium von Petitionsschreibern, also von Bittstellern. Das heißt, sie formulieren etwas, das sich zwar Empfehlungen und dann Bürgergutachten nennt, aber letztendlich ist es nur die Bitte an die Politik, doch darüber mal nachzudenken und möglicherweise hier einen Bürgerwunsch zu berücksichtigen. Also das ist mir deutlich zu wenig. Das ist kein großer Fortschritt. Ich habe jetzt, was diesen Bürgerrat Forum gegen Fakes angeht, noch kein abschließendes Urteil, möchte ich deutlich sagen. Ich bin also durchaus bereit, auch hier jetzt heute vorgetragene Kritik zurückzunehmen oder sie zu relativieren. Aber aufgrund der bisherigen Resonanz und was ich mir da eben angeguckt habe in den ganzen Dokumenten, habe ich schon die Befürchtung, dass hier langsam das zutrifft, was ich schon 2019, als dieser ganze Bürgerratshype losging, hier formuliert habe, nämlich dass nicht optimal durchgeführte Verfahren uns am Ende mehr schaden als nützen. Das heißt, dass die Kritik wächst, und zwar von verschiedenen Seiten, und dass man dann irgendwie sagt, naja gut, also das war halt irgendwie eine Schnapsidee, dass man da einfach die dusseligen Bürger beraten lässt und dass dabei was Vernünftiges rauskommt. Aber gut, wir haben es ja probiert, nun motten wir es wieder ein. Dann wäre das Ganze ein deutlicher Rückschritt. Viel Kritik, die es an Bürgerräten grundsätzlich gibt und auch konkret bei diesem Forum gegen Fakes, basiert aus meiner Sicht schon auf Unkenntnis, das möchte ich deutlich sagen. Also ich habe da auch immer mal wieder versucht, Leuten irgendwo individuell zu widersprechen oder sie darauf hinzuweisen, dass sie Quatsch verbreiten, dass einfach ihre Grundannahmen nicht stimmen, dass die Fakten nicht stimmen oder dass sie vollkommen ungerechtfertigt polemisieren. Also der Klassiker ist ja immer von der Räterepublik dann zu sprechen, weil es Bürgerrat heißt. Ne? Aber wir haben auch Landräte und wir haben sogar einen Bundesrat und der wird auch nicht mit dem Sowjetsystem gleichgesetzt. Also da ist halt einfach auch wirklich viel Quatsch im Umlauf, Unkenntnis, zum Teil sicherlich aber auch absichtliche Verzerrungen. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie man gerade von der rechten Seite dann immer für den Volksentscheid sein kann, aber dann gleichzeitig dieses Instrumentarium, das eine viel ausführlichere Beratung verlangt, nicht haben will. Also gut, aber wie gesagt, ich glaube, es ist überwiegend Unkenntnis, man beschäftigt sich nicht genug damit. Ich bin im Dezember auf einer Tagung, da geht es vermutlich auch um dieses Thema. Vielleicht sehe ich danach die Dinge konkret hier mit dem Bürgerrat Forum gegen Fakes anders oder ich bin sicher, ich werde sie zumindest klarer sehen. Und vielleicht äußere ich mich dann auch nochmal dazu, aufgrund des Feedbacks auch von den Kolleginnen und Kollegen dort. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich erlaube mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Bastian Barocker hat mich ausführlich zur aleatorischen Demokratie interviewt und wir beide waren mit dem Gespräch sehr zufrieden, aber es hat leider deutlich weniger Abrufe als die anderen Gespräche in seinem Podcast. Das wundert mich jetzt natürlich eigentlich nicht so sehr, weil es halt schon ein Nischenthema ist. Aber gerade deswegen wollte ich hier in diesem kleinen Kreis der Fachleute und Hochinteressierten nochmal dafür werben. Und wenn ich sage werben, dann ergänze ich natürlich, ich bin Ihnen auch dankbar für kritisches Feedback dazu. In der nächsten Folge, die hoffentlich nicht wieder so lange auf sich warten lässt, werde ich mich wohl mit einer Radiosendung zu Bürgerräten befassen. Das liegt schon länger auf meinem Schreibtisch und auf dem Desktop. Ich habe auch die Originaldatei schon entsprechend geschnitten, aber es ist halt, und ich habe auch einige schon notiert und so weiter, aber es ist halt noch nicht fertig und noch gar nicht eingesprochen. Aber ich hoffe doch, dass es dieses Mal etwas schneller geht. Ja, damit sage ich für heute Tschüss. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Timo Rieck.